ARD. Talk mit Thies.
Ich bin der einzige Close-Up-Magier, der auf der Bühne in einem Meter vor den Leuten erscheint und keiner weiß, wie das funktioniert. Sogar Kollegen absolut getäuscht sind. Das chinesische Ringspiel, wo sich sechs Stahlringe einzeln gezeigt werden, ineinander verketten, wieder einzeln werden. Der Zuschauer darf alles untersuchen. Und mich hat dieses Kunststück sowas von fasziniert, dass ich immer gedacht habe, verdammt nochmal, das kann doch nicht sein. Wie geht das? Ich habe mit meinem Leistungssport aufgehört. Ich habe nur noch gelesen von morgens bis abends. Ich habe bestimmt 10 bis 12 Stunden pro Tag geübt, gelesen. Ich war wie in einem Bann. Unser Bankberater hat dann gesagt, Herr Strothmann, Sie glauben wohl an das, was Sie vorhaben. Und da habe ich gesagt, wenn nicht ich, wer dann?
Hallo, mein Name ist Christian Thies und ich liebe es, ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken. Erst recht, wenn es um Zauberei geht. Mein Gast heute ist Thorsten Strothmann. Er ist Magier. Ich liebe alleine diese Berufsbezeichnung. Seine Spezialität ist Close-Up-Zauberei, also ganz dicht bei den Menschen, also direkt vor dir. Es gibt ja zwei Sorten von Menschen. Die einen lassen sich wie kleine Kinder begeistern von Zaubertricks und würden am liebsten sofort erklärt bekommen, wie der Trick funktioniert. Andere wiederum nehmen es einfach zur Kenntnis, finden es ganz nett, aber weiter müssen sie die Sache auch nicht erforschen. Ich gehöre definitiv zu der ersten Gruppe und das war auch schon immer so. Deshalb habe ich mir Thorsten Strothmann eingeladen. Er ist einer der bekanntesten Close-Up-Magier in Deutschland. Und was ihn besonders macht, er hat sein eigenes Theater. Das heißt Strothmann Magic Lounge und steht in Stuttgart-Bad Cannstatt. In diesem Gespräch erfahrt ihr, warum er erst sehr spät zur professionellen Zauberei gekommen ist. Irgendwie auch ungewöhnlich spät. Wie auch der Vater erst einmal überzeugt werden musste und wie Thorsten seinen Weg als Magier gefunden hat, das hat auch mit der vielleicht größten Panne seines Lebens, zumindest als Magier, zu tun. Viel Spaß!
Ein Podcast von SWR 3.
Hallo, ich grüße dich, Christian.
Es ist der Winter. Es ist der Winter und du hast einen mächtigen Pullover. Man hat das Gefühl, dieser Pullover erzählt eine Geschichte.
Ja, zumindest wärmt er mich, das ist schon mal gut.
Er ist auf jeden Fall sehr bunt, es ist ein richtiger Winterpullover, was ist das, Norweger. Ist es ein kanadisches Ahornblatt da drauf?
Ich glaube ja, sieht so aus.
Okay, ist aber kein Mitbringsel von irgendwo.
Nein, das nicht.
So, du hast dein eigenes Theater, sieht ein bisschen aus wie so ein Hörsaal, es gibt 7 Reihen nur, du kannst im Prinzip auch Gedanken lesen, auch das ist Teil deiner Programme. Was wird meine erste Frage sein?
Was denkst du?
Nein.
Nicht? Okay.
Voll versagt, mieser Magier.
Ja, ich bin ein schlechter Mentalist.
Dieses Gedankenlesen, das ist ja für uns super faszinierend. Wie lange hast du dafür gebraucht, um das zu beherrschen? Wir wissen ja ungefähr, wie es funktioniert.
Ja, ja. Wie denn?
Menschen ticken auf eine Art und Weise. Und wenn man das weiß, dann kann man so ungefähr vorhersagen, was diese Menschen von sich geben. Ich kenne nur diesen alten Trick. Nenn mir eine Zahl zwischen 1 und 10. Mhm. Fast alle werden sagen
7.
7. So ticken wir Menschen. Und so arbeitet ihr natürlich auch. So, dieses Gedankenlesen-Experiment zum Beispiel.
Ja.
Wenn du, also, du könntest es mit mir jetzt machen.
Es ist so, dass Gedankenlesen an sich, wie es manchmal dargestellt wird, funktioniert nicht ganz so wirklich rein. Ich kann Gedanken lesen.
Nein, das war uns schon klar.
Ja, aber wir Magier, wir spielen ja eine Rolle auch. Ja. Und wir tun dann so, als ob wir die Gedanken lesen können. Und natürlich nutzen wir dazu auch verschiedene körpersprachliche Elemente, manchmal aber auch Tricktechniken. Ja, und bei mir ist der Gedankenlesepart der kleinste Part in der Show. Ja, weil ich gehe mehr auf die klassische Zauberei, auf das Handwerk, auf die Manipulation, auf die ganze Wahrnehmungstäuschung. Ja, oder ich nehme Gegenstände von Zuschauern. Also ein schönes Kunststück ist ein Fingerring, der verschwindet. Und nachher erscheint er in einem Kokon von einer Melone. In der Melone ist eine Zitrone. In der Zitrone ist ein Ei. In dem Ei ist eine Nuss. Und in der Nuss, die der Zuschauer selbst aufmacht, befindet sich dann wieder der Zuschauerring. Und sowas ist halt absolut faszinierend. Und das wird wieder so verbunden, dass davor eine Nummer kommt, wo die Melone eine Rolle spielt.
Das macht einen ja wahnsinnig, dass man nicht weiß, wie der Ring jetzt in diese Nuss kommt.
Richtig.
Ja. Und das sind auch noch gleich ein paar Dinge um die Ecke. Das ist also nicht so die ganz einfache Nummer.
Ja, da kommt ein bisschen mehr dazu noch.
Für diesen Trick zum Beispiel, Der klingt jetzt erstmal sehr aufwendig. Mhm. Wie lange hast du den trainieren müssen, bis du ihn dann auf der Bühne oder wo auch immer du performt hast, dann auch gemacht hast?
Ja. Du kannst bei der Zauberei nicht unbedingt sagen, du lernst jetzt einen Trick. Das ist so, wie wenn ich sagen würde, ich spiele Klavier und lerne jetzt ein Lied. Ja, das wird schwierig. Man muss beim Zaubern, wie bei allen anderen Kunstformen auch, das Handwerk lernen. Und wenn wir Handwerk lernen, dann lernen wir als Magier zum Beispiel den Umgang mit Spielkarten, den Umgang mit Münzen, den Umgang mit manipulativen Techniken.
Wie zum Beispiel?
Also ich sage jetzt mal, was viele vielleicht wissen. Es gibt eine Palmage und Palmieren bedeutet, dass man etwas in der Hand hält und der Zuschauer denkt, die Hand ist leer. Mhm. Und ein guter Zauber kann die Hand sogar leer zeigen, weil er dann wieder andere Techniken hat, um es zu verbergen. Und wir sind ja alle keine echten Zauberer, leider, leider.
Obwohl der Berufsname Magier das andeutet.
Richtig.
Ich finde, Magier klingt immer so, okay.
Ja. Und du hast halt am Anfang wirklich die Problematik, dass du erstmal die Muskulatur aufbauen musst, ja, mit deinen Händen, dass es nicht verkrampft aussieht. Dann musst du Lockerheit lernen, du musst lernen, während diesen ganzen Techniken zu reden, zu entertainen. Und die ganze Kunstform, das Handwerk, das muss wirklich zur zweiten Haut werden, dass man selbst nicht mehr nachdenkt. Weil wenn ich als Zauberer eine Tricktechnik mache und ich bin mir selber unsicher, dann kann der Zuschauer plötzlich Gedanken lesen, weil er dann sagt, da stimmt was nicht, der fühlt sich unsicher, irgendwas macht er gerade. Und das wegzukriegen, diese Routine zu haben, das dauert wirklich Jahre. Das dauert viele Jahre. Ein Trick kann ich dir schnell beibringen. Den kann ich dir in 5 Minuten erklären. Es gibt Selbstgänger-Kunststücke, die teilweise auch sehr witzig und gut sind.
Was heißt Selbstgänger-Kunststücke?
Wo zum Beispiel mathematische Prinzipien bei Spielkarten verwendet werden. Ja. Und wenn du dann das mathematische Prinzip kennst und die Handlung so ausführst, dann kann das jeder innerhalb von, sag ich mal, 10, 15, vielleicht auch 5 Minuten lernen. Das ist aber nicht das, was man als Profi auf der Bühne macht. Also ich gehe auf die Bühne und spiele wie ein Klavierspieler, wie ein Pianist, ja, will ich Virtuosität zeigen und die Kunstform Magie und das Handwerk präsentieren.
Was sind Spiegelkarten nochmal genau?
Spiegelkarten.
Die du gerade erwähnt hast.
Nee, Spielkarten.
Ach, Spielkarten. Und ich habe Spiegelkarten.
Spielkarten.
Dachte, Spiegelkarten, weil ja auch in der Magie sehr viel mit Spiegeln gearbeitet wird.
Ja,
und deswegen hatte ich sofort das Spiegel drin.
Nee, Spielkarten, habe ich mich versprochen.
Spielkarten, und ich habe mich verhört einfach. Was war der allererste Trick, den du als junger Kerl, der dich plötzlich die Zauberei fasziniert hat, den du gelernt hast? Also wo man auch schon so ein bisschen was
Also ganz am Anfang waren es bei mir tatsächlich Kartentricks, die mir gezeigt worden sind. Und Karten haben mich immer fasziniert. Also ich bin ja 72 geboren. Es war damals auch die Zeit mit Bud Spencer und Terence Hill. Und Terence Hill hat ja auch immer mit Spielkarten so Sachen gemacht, so Kartenfontänen und so weiter. Das fand ich total beeindruckend. Und habe dann natürlich auch erstmal so mathematische Tricks gelernt. Und dann bin ich ja relativ spät wieder zur Zauberei gekommen. Also ich habe als Kind Zaubern geliebt, egal wo Zirkus im Fernsehen kam oder wenn Zauberer in der Stadthalle oder Magic Hands damals, ein Kongress in Böblingen, ja, habe ich immer gesagt, das will ich sehen. Und ich habe immer gefragt, wie geht es und ich wollte es immer lernen. Und dann habe ich allerdings erst mit 20 wieder offiziell angefangen zu zaubern. Ich hatte als Kind einen Kinderzauberkasten, da war ich vielleicht so 8, 9, 10 Jahre alt, ja. Und habe dann Interesse gehabt, habe aber nichts mehr gelernt selbstständig und habe dann mit 20 das Hobby Zaubern wieder kennengelernt. Und da habe ich dann angefangen und da war eines meiner ersten Kunststücke, die ich professionell auf die Bühne gebracht habe oder erstmal in den Trainingsraum, das Kunststück mit den Ringen. Stahlringe, das chinesische Ringspiel, wo sich 6 Stahlringe einzeln gezeigt werden, ineinander verketten, wieder einzeln werden, der Zuschauer darf alles untersuchen. Und mich hat dieses Kunststück sowas von fasziniert, dass ich immer gedacht habe, verdammt nochmal, das kann doch nicht sein, wie geht das? Und es war dann tatsächlich eines der ersten Kunststücke, die ich gelernt habe. Da habe ich heute in meiner neuesten Show Hautnah 5 eine schöne Story dazu, die das Ganze mit meinem Vater verbindet. Und dann ging es halt los mit dem ganzen Handwerk dazu und habe dann Großillusionen gemacht. Ich habe Stand-up, Close-up gemacht, habe dann aber irgendwann festgestellt, Close-up, Stand-up, das ist das, wo ich hin will. Also nicht die zersägte Jungfrau, die schwebende Dame und so weiter, sondern wirklich das Handwerk mit Spielkarten, Münzen, mit Interaktion, mit Comedy und Kabarett.
Aber du weißt, wie die zersägte Jungfrau funktioniert?
Das weiß man schon, ja.
Du kannst sie zersägen.
Ich könnte es auch machen, ja.
Okay, gut.
Mir fehlen nur die Jungfrauen, weißt du.
Ach komm, bei 199. Warum eigentlich nicht 200? Da gibt es andere Vorschriften wahrscheinlich,
oder? Es gibt andere Vorschriften, genau.
Wie gedacht, das kennt man doch.
Bürokratie irgendwie in Deutschland.
Was ist zum Beispiel ab 200?
Du hast eine andere Veranstaltungsstättenverordnung und einen anderen Brandschutz.
Okay. Du hast die Ringe gerade angesprochen.
Ja.
Eine Geschichte hast du gerade angesprochen, die dich an deinen Vater erinnert, die du mit deinem Vater verbindest. Welche Geschichte ist das?
Das ist eine Geschichte, die ich in Hautnah 5 erzähle. Hautnah 5 heißt ja Der Weg des Magiers. Und diese Show ist eine autobiografische Show, wo ich darstelle, wie hat es mit der Zauberei angefangen. Also ganz am Anfang erscheine ich. Das ist ein sehr, sehr starker Effekt, weil ich bin der einzige Close-Up-Magier, der auf der Bühne in einem Meter vor den Leuten erscheint und keiner weiß, wie das funktioniert, sogar Kollegen absolut getäuscht sind. Und dann kommt ein Zauberkasten ins Spiel und dann kommt irgendwann die Geschichte von meinem Vater, weil mein Vater hat natürlich die Kunst geliebt und Eltern sind nicht unbedingt so begeistert, wenn der Sohn sagt, ich breche mein Studium ab, ich habe BWL und Wirtschaftsingenieurwesen studiert und werde Profizauberer.
Mhm. Und du hast es auch abgebrochen.
Ich habe das abgebrochen, erfolgreich abgebrochen.
Ja. Gut gemacht.
Ja. Und da erzähle ich dann eine Geschichte, weil mein Vater zu mir gesagt hat, Thorsten, wenn du Zauberer werden willst, musst du verkaufen lernen. Dann habe ich gesagt, ich will nicht verkaufen lernen, ich will zaubern lernen. Dann hat er gesagt, ja, Kunst ist oft brotlos, weil sie halt nicht verkaufen können. Und dann hatte er war Personalchef in einer Firma und hatte einen Verkaufstrainer, der hieß Bernd, und hat dann gesagt, mach das beim Bernd, der hat eine Woche Seminar. Und dann habe ich gesagt, du, das kann ich mir nicht leisten, ich habe kein Geld dafür. Dann sagt er, mach einen Deal mit ihm. Und dann habe ich mit Bernd einen Deal gemacht und habe gesagt, am letzten Abend zaubere ich für die ganze Gruppe, dafür kriege ich das Seminar kostenlos. Und dann hat er gesagt, okay, passt. Und dann hat mich Bernd heimgefahren und das war echt ein Schlüsselerlebnis für mich, weil er mich dann gefragt hat, weiß dein Vater, dass du Zauberer werden willst, Profizauberer? Und dann habe ich gesagt, ja, also so wirklich nicht. Und dann sagt er, doch, Thorsten, er weiß es. Er will es nur von dir zu 100% hören und er will sehen, dass du tatsächlich dahinter stehst. Und dann bin ich am Montag nach dem Seminar zu meinem Vater und habe gesagt, das hast du jetzt von deinem Verkaufstraining, ich breche mein Studium ab und werde Profizauberer.
Mhm. Und Vater, wie hat er reagiert?
Genau, und das erste Kunststück, was er dann von mir gesehen hat, war das Kunststück mit den Ringen.
Ja.
Ja, und dann erzähle ich halt, dass ich noch sehe, wie er auf der Couch liegt und einfach staunt und lacht und sagt, das gibt's doch alles gar nicht. Ja. Und dann gab's halt eine emotionale Verbindung dazu, weil mein Vater ist vor 4,5 Jahren gestorben. Mhm. War aber total positiv eingestellt und hat gesagt, Thorsten, wir müssen alle gehen, jetzt bin ich dran. Und er hat dann seine Trauer- oder Abschiedsanzeige, wie er es nannte, selbst gelayoutet mit dem gelben Rahmen, nicht mit dem schwarzen, hat ein rotes Herz reingemalt und hat hingeschrieben, das Leben war schön, danke. Und unten drunter hat er geschrieben, kommt in heller Kleidung, lasst uns das Leben feiern. Und dann hat er mich gefragt, kurz davor, 4 Tage vorher, hat er mich gefragt, bist du bereit, dort zu zaubern, auf dieser Abschiedsfeier, wie er es nannte.
Klingt erstmal super im Nachhinein, total locker, aber in der Situation, wo man kurz davor ist, seinen Vater zu verlieren, möchte man eigentlich was anderes hören.
Richtig. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, würde ich machen, was willst du denn? Und dann hat er gesagt, das Kunststück mit den Ringen. Mhm. Und dann habe ich auf dieser Abschiedsfeier, da kriege ich jetzt wieder Gänsehaut, dieses Ringspiel gemacht. Und dann führe ich das Ringspiel vor und sage, aber lassen Sie uns das Leben feiern, sind Sie bereit, mir zu helfen? Ja, und jetzt führe ich dieses Kunststück vor. Und durch diese Geschichte und Verbindung, die echt ist, habe ich dieses Kunststück unter anderem auch, obwohl es ein Klassiker ist, der hunderte von Jahren alt ist, als Lieblingskunststück.
Wie hat denn die Trauergemeinde reagiert? Wussten die von Anfang an, dass gezaubert wird?
Nee, die wussten das nicht. Und es war eine komplett herzliche, fröhliche Trauerfeier. Die Leute haben natürlich geheult, die haben gelacht, die haben gestaunt. Und haben genau, die kannten meinen Vater, sie wussten, wie er drauf ist. Er war ein sehr humorvoller Mensch. Er war unter anderem auch Vorsitzender von Gesangsverein und musste auch immer wieder Trauerreden machen für die, die dann gestorben sind. Und die hat er aber auch immer, wenn es der Anlass zugelassen hat, mit einem Gag, mit einem Lieblingswitz von demjenigen eingeleitet. Und ich habe glücklicherweise mit meinem Vater vorher sehr, sehr viel gesprochen. Er ist leider innerhalb von 6 Wochen von der Diagnose Krebs gestorben. Und da hatten wir sehr viel Austausch. Und mein Vater war wie ein Mentor für mich und eigentlich dann ein sehr guter Freund, wenn man das so sagen darf.
Eltern können keine Freunde sein, heißt es genau. Und vor allem, sie sollen es auch nicht. Sie sollen Erziehungsberechtigte bleiben.
Ja, genau, aber wenn man dann so auf die 50 zugeht, Mitte 40 ist, dann kann sich das auch nochmal ändern.
Und was war der Lieblingsgag von deinem Vater? Da er aber den anderen immer abgefragt hat und wusste, was deren sind, was war seiner?
Sein Lieblingsgag, das weiß ich nicht, aber er hat mir mal einen Gag gegeben für die Show, weil ich habe in einer anderen Show wiederum ein Kunststück mit Adam und Eva und da geht es um Liebe und habe da ein Kunststück mit einem Apfel und einem Tuch, das wird bemalt von einer Zuschauerin, die muss ein Bild malen von ihrem Gatten und dann verschwindet dieses Tuch und erscheint im Apfel. Und da hat mir mein Vater einen Gag gegeben und hat gesagt, Thorsten, Adam und Eva haben ja im Paradies gelebt. Dann sage ich ja. Dann sagt er, ja, wenn sie Chinesen wären, dann würden wir heute noch im Paradies leben. Und dann sage ich, warum? Dann sagt er, ja, sie hätten die Schlange gegessen. Und so war er drauf. Ja. Hat halt immer auch das Leben mit einem Witz gesehen.
Sehr schön. Wobei, war das wirklich Liebe bei Adam und Eva? Ich meine, da gab es niemand anderen. Und das soll Liebe gewesen sein, zufällig?
Man weiß es nicht.
Aber wie interessant, dass du mit 20 wieder zurückgekommen bist, sag ich mal, zu der ursprünglich mal Kinderzauberei mit eigenem Zauberkasten. Das haben ja viele von uns. Und dann aber so, ja, fast schon erwachsen, Student, dann plötzlich wieder zur Zauberei zurückzufinden. Was war da der Anlass?
Ja, da war der Anlass, meine Mutter war auf einem Geburtstag und da hat sie einen Zauberer gesehen. Und dann hat sie zu dem Zauberer gesagt, kann man das irgendwo lernen? Und dann hat sie eine Telefonnummer von ihm erhalten und sagte zu mir am nächsten Tag, Thorsten, da war ein Zauberer, hier kannst du zaubern lernen, das wolltest du als Kind doch immer. Und dann habe ich gesagt, du Mama, das ist vorbei, ich studiere jetzt und ich habe damals noch Leistungssport gemacht, Judo, und will mich da verausgaben und das ist eigentlich vorbei. So, und dann hatte ich die Nummer und am nächsten Tag dachte ich so, nee, also mich interessiert das jetzt mal. Und es war dann damals noch die Zeit, wo David Copperfield auf Tour war, in den 90ern. Ja. Und da war ich natürlich absolut fasziniert, wieder von David Copperfield. Und dann habe ich da angerufen. Und dann war das eine Volkshochschule in Böblingen und die hatten einen Zauberkurs. Und da habe ich gedacht, um Gottes Willen, Volkshochschule, ich weiß ja nicht. Ja. Und dann habe ich von meiner damaligen Freundin zu Weihnachten, das war ungefähr zur Weihnachtszeit, ein Zauberbuch geschenkt bekommen. Und das war von Vitus Witt. Und Vitus Witt ist ein bekannter deutscher Zauberer gewesen, der früher auch viel Fernsehen gemacht hat. Und dann habe ich das Buch gekriegt und habe dann angefangen, das zu verschlingen. Hinten waren dann Händleradressen drin. Also es gibt ja Zaubergerätehändler, wo du dann Tricks kaufen kannst, Bücher kaufen kannst, Videos damals kaufen kannst. Und das hat mich nicht mehr losgelassen und war so geflasht, dass ich gesagt habe, nein, das will ich jetzt wissen. Und dann habe ich den Kurs gemacht bei der Volkshochschule und habe da wieder einen Zugang gekriegt. Und das hat mich so gepackt, dass ich nichts anderes mehr gemacht habe. Ich habe mit meinem Leistungssport aufgehört. Ich habe nur noch gelesen von morgens bis abends. Ich habe bestimmt 10 bis 12 Stunden pro Tag geübt, gelesen. Ich war wie in einem Bann.
Und wahrscheinlich auch ein bisschen Geld damit verdient, oder?
Da noch nicht.
Nein, okay. Aber auf der Straße kann man ganz gut damit verdienen?
Ja, kann man. Das kam dann ein bisschen später. Also ich habe mich dann nach 3 Monaten circa, es gibt ja so magische Zirkel, ja, das ist ein Verein, das ist so Verein der Druiden. Ja. Und da war ich dann in Stuttgart, da habe ich mich vorgestellt und habe nach 3 Monaten ein halbstündiges Programm präsentiert als Gast. Da waren sie dann alle sehr baff und haben gesagt, das ist nicht möglich, dass man nach 3 Monaten ein halbstündiges Programm in dieser manipulativen Zauberei hat.
Und wie hast du es geschafft?
Ich habe einfach wahnsinnig viel geübt.
Üben.
Jeden Tag habe ich geübt und ich habe zu jeder Zeit geguckt, dass ich vorführen kann. Ja, dazu Leidtragende waren dann die Freunde und die Eltern. Ja, hör auf, nicht nochmal. Und dann bin ich irgendwann relativ früh auf die Straße als Straßenkünstler. Ich sage eben, ich war ja in ganz Europa aktiv, also Stuttgart, München und so.
Ja,
immerhin. Und war häufig in Stuttgart.
Immerhin zu Fuß, verstehst du? Das ist schon immerhin zu Fuß.
Natürlich. Nee, ich habe viel in Stuttgart auf der Königstraße dann gespielt. Ich war in Heidelberg, in Amsterdam, dann in Bludenz in Österreich, in Chur in der Schweiz und am Bodensee unten und habe das circa 2 Jahre gemacht. Und die Straße ist die beste Schule, die man machen kann. Wenn heute junge Künstler kommen, sage ich immer, geht auf die Straße. Da könnt ihr üben vor Publikum. Ihr könnt euch nicht blamieren. Wenn es den Leuten nicht gefällt, gehen sie einfach. Stimmt. Man vergisst dich und du hast alle Möglichkeiten, das da zu üben, weil du musst zaubern vor Publikum üben. Zu Hause vorm Spiegel reicht nicht.
Es wird selten gebuht bei Straßenkünstlern. Das ist das Gute. Nun hast du aber damals, wo du probeweise im magischen Zirkel mit dabei sein durftest, hast du die so verblüfft mit Tricks, die du einfach geübt hast. Nun reicht ja Üben alleine nicht, weil diese Tricks stehen ja nicht alle irgendwo aufgeschrieben in einem Buch. Du brauchst ja auch Menschen, die dir sozusagen diese Tür aufmachen mit ihrem Wissen. Hattest du da jemanden, der dich für diese halbe Stunde auch unter seine Fittiche oder ihre Fittiche genommen hat?
Also für die erste halbe Stunde nicht. Da hatte ich ja noch keinen Kontakt in die Szene. Und dann habe ich da an diesem Abend natürlich Zauberkollegen kennengelernt, Profis kennengelernt. Und was war? Die waren einfach verblüfft, nicht über die Tricks, die kannten sie, die ich mache. Aber sie waren verblüfft darüber, dass man nach 3 Monaten schon so ein halbstündiges Programm hat. Und da wurde ich dann auch in gewisser Weise respektiert. Und das ist immer der Punkt unter Profis. Ja, Profis helfen sich. Allerdings gucken sie auch, wer steht wo. Und es ist ein Austausch, der stattfindet. Und diesen Austausch hat man natürlich über Kollegen, die man in der Szene kennenlernt. Und heute ist es so, ich meine, ich bin jetzt 30 Jahre selbstständig.
Ich dachte, du sagst, ich bin jetzt 30 Jahre alt.
Nee, in der Show sage ich immer 28. Ja. Dann hätte ich mit -2 angefangen. Ist auch Zauberei. Und heute habe ich natürlich Kollegen, die selbst als Profis auf der Bühne stehen, Dutzende, Hunderte Auftritte im Jahr machen. Und da findet dann einfach ein Austausch statt. Ich gehe zu denen in die Show, die kommen zu mir. Und dann sitzt man danach zusammen, trinkt ein Bierchen, ein Gläschen Wein und kritisiert sich gegenseitig und sagt, hey, wo war es zu schnell, wo war es unsauber, wo habe ich vielleicht einen Gag, den man noch mit einbauen kann. Und das ist dann einfach ein toller Austausch unter Kollegen.
Wie wird man überhaupt in diesem magischen Zirkel aufgenommen? Stellt man da auch einen Antrag? Muss man dann ein Formular ausfüllen? Muss man Dinge einfach berücksichtigen? Wie ist der Weg?
Man geht einfach hin als Gast. Man guckt, wo sind die Ortszirkeltreffen, die gibt es in ganz Deutschland. Und dann ruft man zum Beispiel jemanden an, der da Vorstand ist, wie auch immer. In Stuttgart war das damals Eberhard Riese, der sehr bekannt ist, war auch Präsident vom Magischen Zirkel. Und da habe ich dann angerufen, haben sie gesagt, ja, komm einfach vorbei und du musst halt was vorzaubern, dass wir sehen, wo du stehst, dass du es ernst meinst und so weiter. Und dann kriegst du so einen Gästestatus und dann solltest du immer zu diesen Gästeabenden kommen und da auch wieder was vorführen, dass sie eine Entwicklung sehen. Und dann gibt es nachher so eine Art Aufnahmeprüfung, ein bisschen Theorie über die Geschichte der Zauberei und dann praktischer Teil. Und dann sagt das Gremium sozusagen, ja, okay, das passt, der wird Mitglied.
Und dann auch irgendwann die Unterschrift, dass man nie etwas verrät.
Ja, es gibt zwar eine Satzung im Magischen Zirkel, die aussagt, dass Zauberer nichts verraten. Letztendlich muss es jedem Zauberer sein eigenes Interesse sein, weil Zaubern lebt halt nun mal vom Geheimnis. Da gibt es auch ein schönes Zitat, zum Beispiel, die Geheimnisse der Magie zu verraten, wäre wieder Musik, die Töne zu nehmen. Und ein Zauberer hat eigentlich Interesse daran, es nicht öffentlich zu machen. Ist heute natürlich nicht mehr komplett geheim, weil viele machen das heute über YouTube, dass sie Klicks kriegen und meinen, sie müssten Tricks verraten und so weiter. Das gibt's natürlich auch.
Was ist mit so einem Kollegen, von dem man mitbekommt, der hat einfach einen Trick verraten?
Ja, das gibt es natürlich immer wieder. Es gab ja auch den maskierten Magier. Da gab es ganze Fernsehsendungen, wo große Illusionen verraten wurden.
Selbst bei Copperfield wurden Tricks auch
verraten. Also es ist, letztendlich gab es das schon immer. Also es ist nichts Neues, es ist kein neues Phänomen. Es wird natürlich durch soziale Medien vielleicht ein bisschen mehr verbreitet. Aber auf der anderen Seite sage ich ganz klar, wenn jemand eine gute Show abliefert, geht es um Entertainment, es geht um Spaß, es geht um Staunen in dem Moment. Und wenn ein Zauberer gut arbeitet, ist das Publikum getäuscht. Das ist wie wenn ich einen guten Zauberer sehe. Natürlich weiß ich sehr häufig, wie es geht, aber ich bin auch verzaubert und getäuscht, obwohl ich weiß, wie es geht. Und dann respektiere ich einfach die Kunstform.
Das Lustige ist, ich habe mir damals auch so eine Copperfield-Sendung angeschaut und schon ein paar Wochen danach oder ein paar Tage danach weiß ich schon nicht mehr, wie es gemacht wird. Ich kann mich nur noch an die Freiheitsstatue in New York erinnern, wie die verschwand. Ja. Er war unten am Südgipfel, Zipfel von Manhattan und hat die Freiheitsstatue verschwinden lassen. Und das war so simpel, wie alles natürlich. Aber da weiß ich witzigerweise noch, wie es funktioniert. Bei dem Motorrad, was von links oben nach rechts oben verschwindet, weiß ich schon nicht mehr, obwohl ich es gesehen habe. Ja. Ist interessant, ne?
Ja.
Ich finde es aber trotzdem erstaunlich, wie gut diese Geheimhaltung funktioniert. Vor allem auch bei, sag ich mal, ZuschauerInnen, die mitmachen, die ja kurz mal eingeweiht werden in einen Trick und das auch mitbekommen. Die sagen nichts. Habe ich schon mehrfach erlebt von Menschen oder die auch mal bei einer Fernsehshow dabei sein durften. Die sagen nichts. Mhm. Also man ist dann auch geradezu eingeschüchtert. Und da habe ich gedacht, dass hinten wirklich gleich sofort Unterschriften geliefert werden müssen, geleistet werden müssen. Ja, wenn sie das verraten, Konventionalstrafe, 1,7 Millionen Euro sowas.
Ja.
Findet aber offensichtlich nicht statt.
Bei mir findet das nicht statt. Und bei mir gibt es auch keine Zuschauer, die eingeweiht sind in die Show. Also bei mir ist alles echt.
Ja.
Ob es Gedankenlesen ist, ob es der Fingerring ist, ob es Geldscheine sind, die sich verwandeln oder irgendwo hinwandern oder eine Spielkarte. Bei mir gibt es einen schönen Kronleuchter in der Lounge und da wird eine Karte gekennzeichnet, die verschwindet, ist nachher im Kronleuchter drin, die der Zuschauer selber rausholt. Und ich habe keinerlei eingeweihten Zuschauer. Bei mir sind die Tricks, sage ich jetzt mal, alle echt.
Aber trotzdem immer erstaunlich, dass diese Geheimhaltung einfach gut funktioniert. Aber wenn man von einem das mitbekommt, mit dem redet keiner mehr fortan. Ne?
Der ist in der Szene erstmal durch.
Oder gibt es eine rote Liste?
Ja, also man weiß es in der Szene schon, wer wie agiert. Und das ist natürlich nicht gerne gesehen. Und wie gesagt, es macht an sich auch keinen Sinn.
Nein. Ja. Es gibt so gut wie keine Zauberinnen, weibliche, die ich kenne.
Mhm.
Es sind immer nur Männer.
Ja.
Ist das heute noch so?
Es gibt schon ein paar Frauen.
Ja.
Im Verhältnis natürlich, wie du sagst, sehr, sehr wenige.
Ja. Warum eigentlich? In anderen Bereichen holen Frauen sehr stark auf, im Bereich der Zauberei. Also bei meiner Frau kann ich nur sagen, die hasst Zauberei.
Okay.
Die wird geradezu aggressiv. Ja. Ich war traditionell immer fasziniert. Ich lasse mich da wie so ein kleines Kind begeistern. Denke mir, krass, ich war selbst mal auf einer Ferienanlage und saß in der ersten Reihe und 2 Meter vor mir war plötzlich eine Raubkatze im Käfig.
Mhm.
Und vorher war da nichts.
Ja.
Und ich denke nur, und ich sitze in diesem kleinen Gebäudesaal, wirklich klein, und plötzlich ist eine verdammte Raubkatze 2 Meter vor dir. Und du denkst, wo kommt diese her?
Ja.
Also ich habe es immer geliebt.
Ja.
Meine Frau macht es aggressiv.
Mhm.
Die hasst es. Jetzt weiß ich nicht, ob das so ein Ding ist, dass Männer sich da leichter begeistern lassen.
Nee, das würde ich gar nicht so sagen.
Nicht.
Das ist, glaube
ich,
geschlechterneutral. Aber es gibt halt einfach Zuschauer, die einen, die kommen und wollen sich verzaubern lassen. Die haben einfach Spaß und sagen, mich interessiert nicht, wie das geht.
Ja.
So, und dann gibt's die, die sind neutral und sagen, ja, ist halt so. Und dann gibt's die, die sagen, verdammt nochmal, ich will wissen, wie er es macht. Bring deine Frau mal mit, vielleicht klappt's.
Nee, ich glaube, das macht die nicht. Die wird aggressiv, die geht sofort raus. Also, auch im Fernsehen, es ist ja auch im Fernsehen schon faszinierend. Du musst ja noch nicht mal 2 Meter davor sein.
Mhm.
Und es ist wirklich interessant und ich frage mich, was stimmt mit ihr nicht?
Ja.
Du hast mittlerweile dein eigenes Theater in einem ehemaligen Fabrikgebäude.
Mhm.
Wie bist du an dieses Gelände, an dieses Gebäude gekommen?
Also ich habe 2009, also der Wunsch war, schon früher eine eigene Show zu haben. Ja, ich war natürlich in Las Vegas als Stadttourist, habe mir Shows angeschaut. Damals gab es noch Siegfried und Roy, Lance Burton, David Copperfield und habe gesagt, wow, das ist so toll, wenn man sein eigenes Theater hat. Dann habe ich in Deutschland natürlich auch mal in diversen Kleinkunstbühnen und Stadthallen gespielt mit einer Stand-up-Show, auch mal mit einer Illusionsshow mit Tänzerinnen und habe da aber gemerkt, nee, das ist alles nicht. Ich möchte die Kunstform Close-up ins Theater bringen. Und das war bis dato so nicht möglich, weil die Close-up-Zauber in der Regel von Tisch zu Tisch gegangen sind, im Varieté mal an den Tischen als Nebenprogramm aufgetreten sind, aber nicht als eigene Show. Und dann haben wir gesagt, komm, das machen wir, also meine Frau und ich.
Mhm.
Und dann haben wir Locations gesucht. Und unter anderem haben wir dann über Immobilien-Scout tatsächlich gesehen, dass im Römerkastell ein Theater zur Vermietung steht. Da war ja früher die Staatsoper Stuttgart drin. Und das Römerkastell ist ja also tatsächlich ein Römerkastell gewesen. Da war es eine Kaserne,
ja.
Da waren die Amerikaner. Und dann wurde es irgendwann ein öffentliches Areal. Und die Staatsoper ist aus diesem Gebäude raus. Das stand, glaube ich, knapp 2 Jahre leer. Und dann habe ich damals den Martin Scholb, dem hat es gehört, dieses Areal, es war nicht mehr im Stadtbesitz, und habe dann gesagt, komm, das gucken wir uns mal an. Und dann sind wir da hin und haben erstmal diese Riesenhalle gesehen und haben gedacht, wow, das ist viel zu groß. Und dann haben wir eine Nacht drüber geschlafen und dann habe ich gesagt, hey, überleg mal, was wir hier machen können. Und da habe ich sofort, ich bin ein Visionärstyp auch und ich sehe sofort die Bilder, wie ich mir das vorstelle. Dann habe ich gesagt, hey, da konstruiere ich eine Tribüne, da machen wir die Reihen rein, dann machen wir das im Halbkreis, wie im Amphitheater aufgebaut. Und dann haben wir zugesagt und dann hat er noch gesagt, der Martin Scholb damals, ja, was soll denn das sein, wie geht denn das? Und dann musste ich ihm das vorstellen und dann habe ich gesagt, Martin, setzen Sie sich mal hier hin, ich zeige einfach, was ich mache. Ja, das zu erklären, wie jetzt hier, ich mache was mit Münzen und Karten, ja, kann sich ja niemand groß was vorstellen.
Hattest du alles dabei? Hattest du alles in deinem kleinen Koffer?
Ja, ich habe dann ein paar Sachen gemacht und dann hat er gesagt, okay, und das funktioniert. Und sage ich, ich bin davon überzeugt. Und dann hat er gesagt, okay, wir kriegen das Theater. Und dann sind wir da rein, hatten ein Jahr erstmal eine Ausstiegsklausel, weil wir ja nicht wussten, wird es funktionieren oder nicht.
Okay, cool.
Und haben das dann auf 5 Jahre gebucht mit ein Jahr Ausstiegsklausel. Und dann ist es aber innerhalb von, wir haben im Oktober 2009 am 3.10. eröffnet. Und ich habe dann noch gesagt, komm, wir tun das quersubventionieren. Ich habe ja Auftritte im Firmenbereich, ich hatte hohe Gagen, wir kriegen das irgendwie hin. Und bereits nach 4 Monaten konnten wir komplett vom Theater leben. Ich brauchte keine Außenauftritte mehr, das ist eingeschlagen wie eine Bombe.
Wie groß war trotzdem das finanzielle Risiko am Anfang?
Man
muss ja doch schon einen gehörigen Kredit aufnehmen.
Na, ja, also das Risiko war 6-stellig. Also wir haben damals, habe ich einen Startfinanzierungsbetrag von 120.000 Euro gehabt. Mhm. Und dann aber natürlich auf einen Schlag pro Monat inklusive Personal und so weiter nochmal circa 10.000 Euro monatlich. Ja, und da muss man dann schon gucken, wie kann ich das abbilden? Ja, und wie kriege ich das Risiko eingefangen? Und da habe ich dann einfach gesagt, weil ich unternehmerisch tick, komm, das machen wir. Und die Banken haben lange auf einen Kredit warten lassen. Also das war nicht ganz einfach.
Ach guck mal, die konntest du nicht so schnell überzeugen.
Nee, die haben immer zu mir gesagt, was haben sie denn für Sicherheiten? Dann habe ich gesagt, wenn ich Geld hätte, wäre ich nicht da. Und dann hatten wir alles bestellt, also ich hatte noch keinen Kredit und ich habe aber gesagt, wir müssen alles bestellen, weil wir wollen ja im Oktober eröffnen und die haben ja Herstellungszeiten und so weiter. Und jetzt hätte jeder Banker natürlich sagen können, ja, der spinnt, typisch Künstler. Und das hat er aber nicht. Unser Bankberater hat dann gesagt, Herr Strothmann, Sie glauben wohl an das, was Sie vorhaben. Und da habe ich gesagt, wenn nicht ich, wer dann? Mhm. Und dann haben wir tatsächlich die Kreditzusage gekriegt. Und konnten dann den Kredit frühzeitig, also wir haben nach 2,5 Jahren alles komplett getilgt, zurückbezahlt und sind seit den Banken unabhängig. Also das hat alles hervorragend funktioniert.
Da ist das ja nochmal gut gegangen. Was gab es so für Reaktionen in der Szene? Denn es ist ja nicht alltäglich, dass man so sein eigenes Theater für Zauberei eröffnet. Was haben die KollegInnen in der Szene so gesagt
also
dazu?
Also es gab natürlich, wie immer, ne, die einen, die sagen, hey, toll, dass du es machst, toll, dass du es ausprobierst. Und dann gab es die anderen, die gesagt haben, ah, das wird nie funktionieren mit einem Künstler in einer Stadt, in einer Location. Das spielt sich doch irgendwann ab, das kann gar nicht klappen.
Und ein sehr deutscher Gedanke. Man hört genau diese Gedanke. Argumentation immer in Deutschland. Argumentiert man immer vorsichtig, Amerika oder England, okay, let's do it. Richtig. How can we do it? Aber das hört man immer wieder. Aber
und oben auf dem Areal, der Bär, also die Fantastischen Vier, haben in der Location geprobt damals für ihre Tour. Und der Bär ist ja der Manager und er hat sein Büro bei uns neben dem Theater. Und der Bär hat am Anfang gesagt, ich gebe dem keine 3 Monate, dann ist er wieder weg.
Okay.
Ja, und so war das. Und diese ganzen Stories sind jetzt auch in der neuesten Show mit eingebaut. Da fängt der zweite Teil mit so einem Gebrubbel an, wo die Leute sagen, hast du gehört, da will ein Zauberer ein Theater aufmachen im Römerkastell, so ein bisschen schwäbisch gesprochen. Und dann kommt eine andere Stimme rein, ja, das wird nie funktionieren. Und hast du gesehen, was es kostet? Ja, der spinnt doch. So, das ist jetzt in die Show eingebaut als Intro im zweiten Teil. Ja. Und dann komme ich raus und sag nur als Opener, lass die Leute reden.
Lass die Leute reden. Wobei es nicht von Fantastischen Vier ist. Es wäre noch besser gewesen, wenn du eine Zeile von den Fantastischen Vier gehabt hättest.
Richtig.
Ja. Das waren die Ärzte. Okay, wann hast du den Bär überzeugt?
Das war mir egal. Der war dann aber auch in der Show und fand es dann auch spitze. Und dann hat er natürlich gesehen, was funktioniert. Und wir hatten dann mal einen Dokumentarfilm gemacht, der allerdings nicht veröffentlicht wurde, weil ich den nicht gut genug fand. Das war eine Studentin, die eine Abschlussarbeit gemacht hat. Und da war der Bär dann auch drin, weil wir diese Story da mit reingenommen haben und diverse andere so im Interviewbereich. Und also unterm Strich war alles gut. Und ich kann den Gedanken natürlich verstehen.
Werden die Tricks im Prinzip variiert und einfach so in neue Settings verlegt? Oder wie oft hast du schon wirklich einen Trick von Grund auf erfunden für dich selber?
Ja,
wird das gemacht?
Ja, klar. Also ich habe eigene Kreationen.
Wie zum Beispiel, was ist ein eigenes Ding von dir?
Also jetzt in der neuesten Show gibt's Handy in Brot. Da mache ich ein Spiel mit dem Handy von einem Zuschauer und das verschwindet und erscheint nachher eingebacken in einem Brotlaib.
Das gleiche Handy.
Ja, sein Handy.
Sein Handy, das er dann auch nachher wieder zurückbekommt.
Richtig.
Nur war es kurz beim Brot.
Richtig.
Okay, gut. Wie hat dieser Trick angefangen? War die Ursprungsidee?
Ja, du kannst im Zaubern, ist es ganz schwierig, wirklich eigene Sachen zu erfinden, weil wir haben nun mal verschiedene Grundprinzipien. Also es gibt 7, 8 Grundprinzipien in der Zauberei. Also das ist ein Grundprinzip, ist zum Beispiel erscheinen oder verschwinden oder wandern oder Gedanken lesen oder Levitation, schweben. So, das sind Grundprinzipien. Das ist wie in der Musik. Du hast Noten und auf diesen Noten baut alles auf. Und das ist bei uns Zaubern auch so. Ob da jetzt ein Geldschein verschwindet, der in der Zitrone erscheint, gleicher Effekt, oder ob da ein Handy verschwindet und im Brotleib erscheint, gleicher Effekt, gleiches Grundprinzip, aber anders umgesetzt. Und ich als Magier, also ich lese sehr viele Zauberbücher, es gibt tausende von Zauberbüchern weltweit, und da forsche ich, recherchiere ich, was haben die alten Meister gemacht, wie ein Robert Houdin zum Beispiel oder Harry Houdini oder Di Vernon war der Professor der Magie, so wird er in der Szene bezeichnet. Und die haben alle Bücher geschrieben. Und diese Bücher sind pure Inspiration. Mhm. Und manchmal geht man her und nimmt einen Trick, der vielleicht schon 100, 200 Jahre alt ist und sagt, okay, wie kann ich den jetzt modernisieren? Wie kann ich das heute mit Requisiten machen, die in unserer Zeit eben passend sind. Und in diesem Fall war es halt ein Handy.
Und man weiß auch, wie Houdini es gemacht hat, wie er sich sozusagen befreit hat aus seinen Ketten, die man ihm angelegt hat, das weiß man.
Die meisten Sachen.
Okay, interessant, dass du sagst, die meisten Sachen.
Es gibt Geheimnisse, wo immer noch drüber gerätselt wird, nicht nur bei Harry Houdini, also es gab zum Beispiel in Österreich Hofzinser, das war ein Kartenkünstler im 19. Jahrhundert, und da gibt's die Hofzinser-Probleme. Und das ist ein Buch und da sind die Kunststücke erklärt, also die Effekte erklärt, nicht der Trick an sich. Und das gilt so als die Hofzinser-Probleme, wo sich Zauberer immer wieder mal dran tun und sagen, okay, wie kann ich das umsetzen? Wie kann ich diesen Effekt mit Spielkarten, nicht mit Spiegelkarten, mit Spielkarten, wie kann ich diesen Effekt mit Spielkarten realisieren? Und man weiß jetzt nicht immer, hat er es tatsächlich so gemacht oder hat er es anders gemacht?
Aber man hat alles bisher hinbekommen, was auch er hinbekommen hat im Ergebnis.
Das kriegt man hin. Das kriegt man hin.
Na schon. Ja. Aber interessant. Ne? Ihr Zauberer könnt natürlich viel eher noch sowas entschlüsseln als jeder Normale.
Richtig.
Nenn mal 10 Fertigkeiten, die man wirklich in Perfektion drauf haben muss, um überhaupt Tricks zu machen.
Also ob ich 10 zustande kriege, weiß ich nicht. Also zuerst brauchst du mal natürlich eine gute Motorik. Wenn du in die manipulative Zauberei gehst, brauchst du eine gute Motorik. Du musst deine Hände unabhängig voneinander bewegen können. Du musst deine Finger auch dehnen und gewisse Muskeln bilden, damit du mit Spielkarten locker umgehen kannst, mit Münzen locker umgehen kannst, weil für den Zuschauer sieht ja alles immer spielerisch aus. Der denkt ja immer, ja gut, da passiert ja gar nichts groß. Ja. Und das ist übrigens beim Zauberer der Unterschied zum Jongleur. Ein Jongleur präsentiert seine Fähigkeit zu jonglieren. Ein Zauberer verbirgt sie. Ja. Im Zauber geht es nur um den Effekt, egal wie er zustande kommt. Wir präsentieren eigentlich nicht die Handfertigkeit. Und um die Handfertigkeit zu verbergen, musst du motorisch und muskelmäßig gewisse Dinge machen. Dann hast du natürlich den Umgang mit dem Zuschauer, sprich, dass du auf die Zuschauer, ich sag jetzt mal, charmant wirkst oder sympathisch wirkst. Ja, wenn du sympathisch wirkst, hast du schon mal 50% der Miete drin. Wenn dann die Effekte und das Handwerk noch stimmt, dann hast du sie eigentlich im Sack.
Okay, das heißt, wenn ich dich nicht mögen würde, wenn du mir unsympathisch wärst, würde ich dir schwerer auf den Leim gehen.
Das weiß ich nicht, ob das unbedingt sein muss. Manche sind dann nur mehr frustriert. Ja. Also ich werde bestimmt nicht von jedem gemocht. Also das ist auch gar nicht mein Ansatz. Ich sage, everybody's darling is everybody's depp. Natürlich habe ich auch meine Ecken und Kanten und mache auch mal Gags, die der eine vielleicht altmodisch findet. Der nächste sagt, das geht aber gar nicht. Aber man füllt sozusagen sehr viel andere Techniken in seinen Ärmel, ja, und dann sagen manche immer, ha, bei dir sieht es so locker aus, wie du es aus dem Ärmel schüttelst, dann sage ich, ja, es wurde vorher aber auch reingesteckt.
Mhm. Viel Schweiß und Blut und Tränen.
Richtig, richtig.
Also, aber spielt die Schulter zum Beispiel eine Rolle? Muss man die Schulter trainieren?
Die Schulter, nee, nicht wirklich.
Die nicht.
Es ist mehr so ein Gesamtding, also, ja, die Hände, die Lockerheit auf der Bühne, das richtige Stehen auf der Bühne, das lernt aber auch jeder Moderator, der im Fernsehen auf der Bühne steht, oder jeder Theaterschauspieler. Wie geht eine Theaterverbeugung? Wie macht man das? Ja, die Sachen lernt man natürlich auch.
Theaterverbeugungen regen mich furchtbar auf immer. Die sind einfach so standardisiert, weil sie keine Bedeutung mehr haben.
Ja.
Aber dieses tiefe Verbeugen und aber auch so in der Oper, das ist alles so klischeebehaftet, dass es eigentlich gar keine authentische Wirkung mehr hat. Und ich denke mir nur, Leute, seid anders mal.
Ja, absolut. Ich halte es immer als wichtig, erstmal eine Regel kennenzulernen und das Handwerk kennenzulernen.
Ja,
und dann gehe ich aber her und sage, okay, ich mach's aber so. Also man darf Regeln auch brechen. Es ist nichts in Stein gemeißelt.
Was sind deine Ecken und Kanten zum Beispiel?
Oh, was sind meine Ecken und Kanten? Da muss man Zuschauer fragen.
Aber du hast sie angesprochen gerade.
Ja.
Ich frage nur nach.
Ja. Also ich habe natürlich jetzt in der Zwischenzeit nicht mehr, aber ich habe ab und an in meine Shows auch mal politische, gesellschaftliche Dinge mit einfließen lassen. Und habe das unter dem Aspekt Satire und Comedy gemacht. Das wird immer schwieriger, ja, dass man damit viel mehr sozusagen auf die Klappe fliegt. Ich habe in einer Show, das war in Hautnah 4, habe ich das Thema Gendern als Comedy-Thema aufgebaut und habe vorher extra und explizit gesagt, ich bin nicht gegen Menschen, gegen divers, gegen Lesben, Schwulen, Hetero. Das ist für mich alles in Ordnung. Jeder kann leben und machen, wie er will. Ich respektiere jeden. Und trotzdem habe ich dann ein paar Gags gemacht. Und es gibt dann Zuschauer, die das nicht mehr abhaben können. Und dann kommt sofort eine Ein-Sterne-Bewertung. Ja, der macht Gender-Gags. Das wäre überhaupt nicht mehr zeitgemäß und so weiter. Und dann habe ich irgendwann gesagt, komm, wir lassen das weg. Es verliert sich nichts in der Show, wenn das nicht drin ist.
Okay.
Es ist, manchmal kann man die Entwicklung als Entertainer auch bedenklich finden, weil Humor ist halt nun mal etwas, was immer eine Gruppe trifft. Mache ich Schwabenwitze, nehme ich die Schwaben auf die Schippe. Mache ich Ostfriesenwitze, ja, oder mache ich Witze über einen Zauberer, nehme ich die Zauberer auf die Schippe. Also Humor grenzt immer irgendetwas aus. Und mir geht's eigentlich beim Humor um die Gesinnung, um deine Einstellung. Und meine Einstellung ist pro Mensch, pro Gesellschaft, pro Welt. Und das finde ich schade, dass es da teilweise so, ja, Diskussionen, du kennst es selber, was teilweise dann passiert. Und das finde ich als Entertainer schade. Und damit bin ich natürlich auch angeeckt.
Aber was war so ein Gender-Gag, der jetzt in der Klamottenkiste für immer ruht?
Ja, also ich habe unter anderem einen gemacht, wo ich gesagt habe, Mensch, haben Sie schon mitgekriegt, in Stuttgart auf dem Rathaus, da gibt es jetzt Tamponspender auf Männertoiletten. Der OB war übrigens dagegen.
Okay, ja. Ich finde ihn jetzt auch harmlos im Prinzip, ja. Also, aber okay.
Und der OB war aber dagegen. Deswegen habe ich ihn gebracht, ja. Unser Bürgermeister war dagegen.
War der in der Show, der OB?
Ich habe mit dem OB mal The Golden Egg gemacht in Stuttgart. Das war vor 2 Jahren zu Ostern. Da hat unser Herr Dr. Nopper ein goldenes Ei versteckt in den Königsbaupassagen. Und ich musste das dann blind finden, was ich auch geschafft habe. Und seine Frau war bei mir schon in der Show. Er hat es noch nicht geschafft, wird aber sicherlich noch kommen.
Wie hast du das blind gefunden?
Gut.
Ja, aber es war ja nicht dein Trick. Oder
das war,
doch, es war ein Trick von dir letztendlich.
Das war tatsächlich auch eine Routine. Also wir Magier sagen ja zu den Tricks und diesen Kunststücken
Routine.
In der Gesamtform eine Routine. Wie ein Musiker sagt, das ist ein Lied oder ein Song. Genau. Bei uns heißt das Routine. Und diese Routine habe ich damals mit einem Kollegen zusammen kreiert, mit der ganzen Tricktechnik und so, wie wir es gemacht haben. Aber die Szene war dadurch auch getäuscht. Die haben nicht gewusst, wie wir das hingekriegt haben. Es gab keine Sensoren, es gab keine eingeweihten Zuschauer, irgendwelche GPS-Signale im Ei oder so. Also es war wirklich eine ganz alte Technik, die wir da ausgegraben haben und dann präsentiert haben.
Was würdest du sagen, war bisher dein spektakulärster Trick oder spektakulärste Routine bisher?
Das war tatsächlich etwas, was auch komplett in die Hose ging.
Immer? Ja. Oder hat es mal geklappt?
Nee, ich habe es nur einmal gemacht.
Und zwar?
Ich hatte damals, bevor wir das Theater, das war irgendwann 2005, 2006, da hatte ich in Elmau bei Kitzbühel in Österreich eine Show geplant.
Über da, wo Winter. Der Bergdoktor spielt?
Ja, genau, mit dem Zelt. Und das Striezel Stuck war damals der Schirmherr von dem Vorhaben, der ehemalige Formel-1-Fahrer. Ja. Und mit dem habe ich eine Autoblindfahrt gemacht. Die hat aber geklappt. Also mir wurden die Augen verbunden und ich musste über eine Gebirgsstraße von Elmau nach Kitzbühel fahren. Blind, und der Striezel war Beifahrer. Und die Aktion wurde gestoppt von der Polizei, weil mein Team damals die Genehmigung nicht hatte und mir erzählt wurde, es wäre alles da. So, dann haben wir das eine Woche später wiederholt, da sind wir auf die Rübezahlhütte gefahren, also der Trick hat geklappt. Aber in dieser Verbindung gab es eine Entfesselung am Bergsee. In Elmau gibt es einen Bergsee und da hatten wir dann knapp 1000 Leute von den ganzen Hotels und so weiter hochgekarrt über die Seilbahn, haben oben einen Rig um den See gebaut. Und da wurde ich dann gefesselt, wie Houdini in der Zwangsjacke, am brennenden Seil. Und ich hing über dem See. Und der Trick hätte so laufen sollen, dass er schief geht. Also er sollte geplant schief gehen. Mhm. Ich wäre in den See abgestürzt und wäre dann nicht mehr aufgetaucht. Und dann ist die Bergbahn hochgefahren. Und in der Bergbahn war ich dann drin, habe mich abgeseilt und bin mit dem Quad wieder zurück zu den Leuten gefahren. Das war die Idee. Mhm. Ja. Und dann ist es passiert, ich habe mich entfesselt, aber das Seil ist nicht gerissen. Und ich hing dann wie so ein Maikäfer über dem See. Und es war einfach nur peinlich. 1000 Leute drumherum. Und ich habe gedacht, was für Mist, gell? Ja, aber das ist halt die Live-Situation. Und wir haben damals einfach die Situation zu wenig geprobt.
Ja.
Und bei der ersten Probe habe ich mich ausgelöst und sagte noch zum Kranführer, fahren Sie mich noch ein bisschen höher. Und habe das komplett unterschätzt und habe mich dann von 12 Meter Höhe ins Wasser fallen lassen. Und hatte zwar einen Neoprenanzug an, darüber Klamotten und so weiter, bin aber seitlich aufgekommen und meine ganze Seite vom Knöchel unten bis zur Schulter war komplett blau. Also da konnte man nur froh sein, dass nicht mehr passiert ist. Mhm. Und so hat es schon angefangen und dann ging das an dem Tag eben auch noch schief. Gab zwar noch ein paar andere Sachen dazu, aber das war so die peinlichste Erfahrung. Und
die Leute haben aber doch eigentlich gar nicht mitbekommen, dass es anders gedacht war.
Doch, die haben das schon mitgekriegt.
Ach okay, denn immerhin warst du entfesselt.
Das war ich, ja, aber das war zu wenig.
Das war zu wenig.
Für den ganzen Aufwand und das, was wir da alles gesagt haben, war das einfach nur noch peinlich.
Wie viele Stunden hattet ihr das geübt zum Beispiel da? Also grob. Reden wir von 50 Stunden?
Nein, überhaupt nicht. Wir haben das keine 3 Stunden geprobt. Also die Entfesselung und so, das habe ich zu Hause jeden Tag geprobt. Ja, das schon. Aber die Gesamtkonstellation, da hatten wir einfach zu wenig Zeit, weil du kannst ja jetzt nicht da an dem Bergsee 2 Wochen das Zeug stehen lassen und kostet ja dann auch Geld mit dem Kran und allem drum und dran und mit dem Personal. Und wir haben das damals einfach unterschätzt. Aber da waren wir noch jung und unerfahren.
Und eigentlich wärst du ins Wasser gefallen,
ja.
Unter Wasser getaucht und woanders wieder oben plötzlich gewesen.
Ja, in der Gondel.
Klingt jetzt schon mal total absurd.
Ja,
kein Mensch weiß, wie auch nur annähernd das funktionieren könnte.
Ja.
Du weißt, wie es theoretisch hätte funktioniert.
Ich weiß, ich habe es da konzipiert. Und dann habe ich aber festgestellt, okay, und das hat zu meiner Entwicklung einfach dazugehört. Man muss auch wissen, was passt nicht zu einem. Und das war der Vorteil, das war der Gewinn aus der ganzen Sache. Mhm. Da waren damals auch Tänzer mit drin, Tänzerinnen, große Illusionen. Und das war alles nicht meins. Ich bin nicht derjenige, der eine Großillusion mit Tänzerinnen wie ein David Copperfield präsentiert. Mhm. Bin ich nicht. Und das muss man aber irgendwann mal erkennen. Und dann habe ich gesagt, aber wer bin ich? Und da hat ein Freund von mir mich gesehen nach einer Show, die auch noch größer angelegt war und habe dann danach im Foyer für Zuschauer, die noch da waren, gezaubert, Close-up. Und dann sagte, der hieß Hubertus Meyer, der sagte zu mir, Thorsten, das ist das, was du machen musst. Das bist du. So, und das war auch ein Schlüsselerlebnis. Man hat ja in seiner Entwicklung immer wieder, wird wahrscheinlich jeder kennen, der zuhört, Schlüsselerlebnisse, wo man plötzlich geht einem ein Licht auf und sagt, ja stimmt, das ist das Richtige.
Was konntest du dir von Copperfield abgucken?
Copperfield, ich war ein Riesenfan von ihm, bin immer noch ein Fan von ihm. Natürlich ist er jetzt auch älter, spielt aber immer noch 600 Shows in Las Vegas pro Jahr. Immer noch, nach wie vor, fast alles ausverkauft. Geht es auf die 70 zu.
Wie lang sind die Shows? Eine Stunde dann?
80 Minuten
80
circa.
Minuten, ja. 600.
Über 680 Shows, glaube ich, im Jahr.
Fast jeden Tag. Ja,
fast jeden Tag Doppelshow und am Wochenende 3 Shows am Tag. Ja. Und David hat natürlich ein Wahnsinnsrepertoire. Es gibt, glaube ich, keine Illusion, die er nicht vorgeführt hat, die es gibt. Er hat unglaublich viele Sachen damals mit Jim Steinmeier, war ein Trickerfinder, zusammengearbeitet. Die Perfektion, die er an den Tag legt, ist heute nach wie vor grandios. Es ist wirklich ein Hammer-Entertainer, Zauberer, was Close-Up angeht, was Großillusionen angeht. Gut, der steht jetzt seit 60 Jahren auf der Bühne. Da hat man natürlich Wahnsinnserfahrung. Der Nachteil heute ist leider, dass er häufig gelangweilt ist auf der Bühne und dann der ganze Esprit weg ist. Das ist leider der Nachteil.
Und die Finger werden ja auch irgendwann mal langsamer,
ja,
und nicht ganz so beweglich.
Natürlich auch. Ne,
der Feind trickst dann weg.
Richtig.
Dann holt der andere wieder aus.
Also eigentlich kannst du als Zauberer, wenn du körperlich und geistig fit bleibst, kannst du bis ins hohe Alter zaubern. Es gab einen, der hieß Billy McComb. Billy McComb, ein hervorragender Magier, Stand-up, Close-up, so wie ich. Der stand noch für 85 Jahre auf der Bühne und hat einfach auch die Jungen gekriegt. Er hatte den Saal gerockt. Also das ist als Zauberer möglich.
Ihr habt 15-Jähriges gefeiert. Und ich habe gehört, deine Mutter ist jede Woche, also ihr habt mehrere Tage, habt ihr jede Woche Showtime und deine Mutter kommt einmal in der Woche.
Manchmal sogar 2 bis 3 Mal die Woche.
Kann das sein, dass du sie zu selten besuchst?
Ja, sie besucht ja mich.
Ja, deswegen.
Ja, nein, meine Mutter sagt, sie ist so toll, sie ist 88 Jahre alt und ist körperlich und geistig noch wirklich fit, macht jeden Tag Sport, sitzt auf dem Hometrainer, geht in die Gymnastik und sie sagt, Thorsten, bevor ich zu Hause sitze, komme ich lieber zu euch. Ja? Ich glaube, sie kann alle Shows mitsprechen.
Die Jubiläumsshow, was hat Mutter mitgebracht? Blumen für den Sohn, was gab's?
Nein, meine Mutter backt für ihr Leben gern und sie backt immer Zahlen als Kekse. Das war dieses Jahr natürlich die 15 und hat dann über 600 Kekse gebacken, die sie dann in Zellophan eingepackt und verschnürt hat und Co. Und das wurde dann an alle Gäste auch an dem Wochenende, am Jubiläumswochenende rausgegeben. Ich habe sie natürlich auf die Bühne geholt, habe die Geschichte erzählt und das sind einfach wunderschöne emotionale Momente, die auch Zuschauer schätzen und sagen, wow. Und ich glaube, das ist das, was bei uns im Team wirkt. Natürlich sind wir ein Kleinunternehmen, wir haben 13 Festangestellte, aber wir haben so eine familiäre Atmosphäre. Ja, also wir haben zum Beispiel eine Köchin bei uns, die jeden Tag fürs Team kocht, hervorragende Küche, alles frisch, keine Industrie, sondern alles frisch, selber angebaut und Co. Das ist die Nira und die kocht für uns 5-mal die Woche, wir essen zusammen und dann haben wir einfach einen herzlichen Austausch miteinander und ich glaube, dass dieses gesamte Bild auch die Wirkung im Theater und das Besondere und Edle vom Theater nach außen trägt.
Ja. Ab und zu gehen Dinge schief.
Klar.
Nicht nur oben in Elmau im Bergsee wie damals, manchmal auch im privaten Leben.
Ja.
Und das war bei dir dieses Jahr erst der Fall. Du bist gerade noch mal rechtzeitig wieder fit geworden für eure Jubiläumsshow, die, glaube ich, im Oktober war.
Genau, 3.10.
Du hattest einen Unfall, der dich erstmal wirklich zurückgeworfen hat.
Komplett.
Und zwar mit dem E-Bike. Was ist passiert?
Ja, also ich habe während der Corona-Zeit, Lockdown und so weiter, habe ich wieder angefangen, Fahrrad zu fahren. Ich bin früher auch als Kind, bin ich Radrennen gefahren, Rennrad in diesem Fall allerdings. Und das hat mir immer einen riesen Spaß gemacht und dann habe ich wieder angefangen, Fahrrad zu fahren. Und mich hat's einmal während der Zeit Corona hingelegt, da hatte ich aber nur Schürfwunden, die auch nicht schön waren, weil die gingen dann auf der Hand bis zum Knochen runter. So auf der Bühne zu sein als Magier ist nicht so toll. Und dann war alles wieder gut. Und dann bin ich Anfang September, bin ich halt mal wieder vom Geschäft mit dem E-Bike nach Hause gefahren. Der Unfall lag aber nicht am E-Bike. Also das ist, muss man ganz klar dazu sagen.
Und es war auch nicht frisiert.
Das war auch
nicht frisiert. Es fuhr nicht schneller als 25 km/h.
Und ich bin auch nicht mit 25 gefallen. So, die Situation war einfach blöd. Ich fahre nicht einmal im Wald, keine Wurzel, kein gar nichts. Ich fahre durch Ditzingen durch und da war eine Verkehrsinsel. Und dann gibt's da diese Verkehrsinsel, wo in der Mitte der Überweg ist, wo man mit dem Fahrrad oder Fußgänger drüber laufen. So, die ganze Kreuzung war komplett leer. Die Ampeln waren grün. Und ich bin über die Verkehrsinsel in so einem Slalom rumgeschlendert. So, und als ich die Rechtskurve gemacht habe, war mein rechtes Pedal unten. Also ein Tipp, wenn du Fahrrad fährst, man in die Rechtskurve fährt, sollte das rechte Pedal oben sein. So, und das war leider unten, das war ein Fahrfehler. Und was passiert? Genau mit diesem Pedal bleibe ich an dem Bordstein von der Verkehrsinsel hängen. Und dann bin ich 45 Grad nach vorne über den Lenker abgestiegen und bin eingeschlagen ohne Schürfung. Das war blöd, weil dadurch ging die komplette Wucht auf den Körper und 80% auf meinen rechten Ellenbogen. Und dann habe ich gedacht, ja gut, komm, stehst wieder auf. Ich hatte keine Schmerzen, fährst du weiter. Und dann kam eine Frau, die hat so Klopftherapie gemacht, weil mir war es ein bisschen schlecht erst. Und dann war es wieder gut. Und dann packe ich so meine Sachen zusammen und habe gesagt, nee, ich fahre weiter, muss nach Weissach. Und dann greife ich so an meinen Ellenbogen und dachte so, oh, das war wie wenn du in einen Reissack reingreifst. Dann haben sich die Knochen bewegt und ich konnte meinen Arm nach vorne schieben. Und dann habe ich gedacht, das ist nicht gut. So, und das war richtig blöd. Und ich habe einen Freund, der ist Professor an der Unfallklinik in Sindelfingen, Professor Axel Prokop. Und da habe ich dem angerufen, habe gesagt, du, wo soll ich hin? Mark Röning, Stuttgart, Leonberg, zu euch. Und dann sagt er, du, wir sind in der Unfallklinik drauf spezialisiert, komm zu uns. Dann hat mich mein Techniker da hingefahren, dann habe ich angerufen. Und dann wurde ich geröntgt, dreifacher Trümmerbruch im Ellenbogen. War natürlich ein Schock.
An einem Arm, den du zum Zaubern
brauchst. Den ich zum Zaubern brauche. Und wir wollten am Donnerstag, also montags war der Unfall. Am Freitag war ich in Berlin engagiert, das musste ich absagen. Und eine Woche später wäre es im Theater losgegangen mit der neuen Saison. Das ging natürlich nicht. Ich wurde dann drei Tage später am Donnerstag operiert. Habe eine Platte mit 11 Schrauben gekriegt. Und der Vorteil, du kriegst heute nicht mehr unbedingt einen Gips. Das bedeutet, du bist sofort mobil. Du kannst sofort deine Hände bewegen und die Mobilität herstellen. Das wurde vom Axel auch gesagt. Beweg dich so viel wie möglich. Du darfst nur nicht belasten. Und dann habe ich gesagt, okay, Ziel ist es, zum 3.10. wieder fit zu sein. Das waren 4 Wochen.
Also
von der OP.
Wozu der Arzt natürlich gesagt hat, mein lieber Thorsten, das ist ein bisschen sehr ehrgeizig.
Ja, das ist sportlich. Ja. Okay. Und dann war es so, dass ich nach 3 Wochen schon wieder hätte spielen können. Und nach 4 Wochen stand ich wirklich zum Jubiläum auf der Bühne. Ich habe das zwar noch thematisiert, weil man durfte mir nicht die Hand geben. Also durfte man schon, aber manche drücken zu stark oder drehen die Hand. Und da wäre ich dir an die Decke gesprungen, das ging noch nicht. Mhm. Aber ich konnte alle Moves, also Bewegungen, Handfertigkeiten wieder ausführen.
Ja. Man gehen einem dann die ganzen Zahlen durch den Kopf. In erster Linie hat man Schmerzen und die Gesundheit.
Natürlich.
Ja, okay, also es ist dann schon eine Belastung. Das ist nichts, was ihr dann so locker wegsteckt. Mal so 6 Wochen aussetzen?
Ja, 4 Wochen. Also wir haben 17 Shows abgesagt im September.
Ja.
Und das ist natürlich einerseits ein kalkulatorisches finanzieller Schaden, der da entsteht.
Man ist ja auch nicht versichert gegen sowas.
Ich bin nicht versichert dagegen. Also ich bin privat versichert, aber ich habe keine spezielle Versicherung für meine Hände oder für meine Arme, was auch extremst teuer wäre. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, ich hatte Glück im Unglück, dass keine Nerven verletzt sind, dass der Ellenbogen, das Radiusköpfchen, wie das heißt, nicht gebrochen war. Das wäre dann schlimmer gewesen. Aber trotzdem war es ein Trümmerbruch. Und ich war jetzt in 30 Jahren Selbstständigkeit 2-mal krank. Dann sage ich, okay, kann man verkraften. Ja,
weil du einfach nicht krank sein darfst. Was würde es kosten, einen Arm zu versichern?
Eine Million im Jahr oder was? Ja, also ich müsste den ja auf mehrere Millionen versichern. Ja, da hängt ja nicht nur mein Lebensumstand mit zusammen, sondern wir haben Angestellte, wir haben einen Vertrag zu erfüllen mit dem Theater, den wir jetzt nochmal auf 10 Jahre verlängert haben. Also das sind Millionenbeträge, die da zustande kommen.
Ja. Es wäre super gewesen, wenn deine Mutter auch hätte zaubern können, dann hätte die nämlich das übernehmen können, wo sie sowieso schon jede Woche da ist. Gestern habe ich nämlich gerade erst von Autor Joachim Meyerhoff, der auch großer Schauspieler und Bestsellerautor ist, der hatte, glaube ich, einen Infarkt oder Schlaganfall oder irgendwie sowas und seine Mutter hat dann für ihn gelesen.
Okay, klasse. Ja, also da habe ich auch nie dran gedacht.
Ein bisschen einfacher als zu zaubern. Dann bleibe fit. Heute Abend wird wieder gespielt.
Heute spiele ich wieder, ja.
Ganz herzlichen Dank.
Ich danke dir und vielen Dank fürs Zuhören.
Arbeitest du an einem neuen Trick eigentlich
schon? Ich arbeite gerade an einer neuen Show. Ich werde hautnah 4 neu umsetzen und da gibt es einige neue Sachen, ja.
Okay. Mit was? Mit welchem Gegenstand zum Beispiel?
Es geht um eine Erscheinung und es geht um das Thema Casino, es geht um das Thema Spiel. Und da geht es dann auch um neue Texte und neue Metaphern zu finden, weil Spielen ist so alt wie die Menschheit. Und das Schöne beim Spiel ist, du kannst deinen Charakter nicht verstellen. Also wenn du jemanden kennenlernen willst, musst du mit dem einfach mal 2-3 Stunden spielen.
Wir machen noch eine Runde, das ist ja das allerletzte. Was ist das allerletzte Foto, das du auf deinem Smartphone gemacht hast?
Das letzte Foto, heute, als ich hierher gefahren bin, sogar mit einer Story dazu, wo ich gesagt habe, ich fahre gerade zu Christian Thees.
Talk mit Thees.
Moin Giorno, ich bin Martina, ich bin die mit dem Pony.
Und ich bin Greg, ich bin der mit dem Bart.
Zusammen haben wir einen Podcast und der heißt
Pony und Bart.
Unser Recap der Woche, damit ihr immer mitreden könnt. Taylor Swift und Travis Kelce.
Man hat ja als Paar immer so erste Male. Ich rede jetzt gar nicht von Sex, sondern so erstes Mal ins Kino gehen.
Ja.
Erstes Mal Tür offen lassen, wenn man aufs Klo geht. Haha, lustig.
Bei uns immer noch nicht.
Wirklich,
immer
noch dir zu?
Hä, natürlich. Wow, was wird jetzt für ein Fass aufgemacht?
Was sind die wichtigsten Themen? Was geht gerade viral? Was gibt's Neues bei den Streamingdiensten, beim Sport und überhaupt so auf der Welt?
Und lustig wird's meistens auch.
Eure Themen, euer Podcast. Pony und Bart.
Hört doch gerne mal bei uns rein. Den Link findet ihr in den Shownotes.